Vater, wir danken dir für diesen schönen Morgen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns durch diesen Tag geleitest. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Leite uns und segne uns und setze uns zum Segen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du Haupt deiner Gemeinde bist und auch Herr dieser Welt und ihrer Geschichte. Danke, Herr, für das Thema, mit dem wir uns befassen dürfen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns darin führst, unsere Gedanken lenkst. Amen. Wir waren beim sechsten Ereignis, das durch die Wiederkunft Jesu Christi ausgelöst wird. Es geht um den Abschluss der Geschichte dieser Welt. Da kommt zuerst die zweite Auferstehung und die Auflösung der ersten Schöpfung und dann das letzte Gericht oder wie Luther übersetzt, das jüngste Gericht. In jener Zeit wird es das jüngste sein. Und zuletzt kommt die Übergabe der Herrschaft. 1. Korinther 15, Verse 24 bis 28. Dann kommt das Ende, wann er das Königreich dem Gott und Vater übergeben haben wird, wann er weggetan haben wird, alles Erstrangige, alle Autorität und Kraft. Denn er muss als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße getan haben wird. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles brachte er in Unterordnung unter seine Füße. Wenn es aber heißt, alles ist unterordnet, so ist es klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterordnete, nämlich der Vater. Wenn ihm aber alles unterordnet sein wird, dem Vater, dann wird auch der Sohn selber dem unterordnet worden sein, der ihm alles unterordnete, damit Gott alles in allem sei. Dieser letzte Vers bereitet uns einige Schwierigkeiten, weil wir von der Schrift her der Auffassung gewesen sind, dass Jesus nichts weniger denn Gott ist. Vielleicht ist die Lösung dieses Problems, dass er in Ewigkeit zugleich Gott und Mensch bleibt. Als Gott ist er Gott gleich und nicht weniger denn Gott. Er ist ihm ebenbürtig. Aber insofern er Mensch ist, ist er ihm unterordnet. Zwecks Herbeiführung unserer Erlösung ist er Mensch geworden. Und dieses Zeichen trägt er an seiner Person bis in alle Ewigkeit, sein Menschsein. Er hat sich erniedrigt, ist dann aber wieder erhöht worden. Aber diese Erhöhung scheint eine gewisse Grenze zu haben, sein Menschsein. Es bleibt allerdings ein Geheimnis, ganz können wir es nicht lösen. Dann kommt die Entstehung einer neuen Welt. Und diese Welt ist ewig und so gibt es nur noch das, was in der Ewigkeit dann stattfindet. Die Entstehung einer neuen Welt und wie sie aussieht, wird beschrieben in Offenbarung 21 und 22. An dieser Stelle will ich mich nicht sonderlich mit diesen Kapiteln befassen. Ich habe sie, ich denke, es war im vorigen Jahr, besprochen. Wenn die Kassetten noch zugänglich sind, können Sie die konsultieren. Im Übrigen haben Sie ja eine Bibel. So, das brächte uns an das Ende dieses dritten Themas in Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi, nämlich das Thema die Ereignisse, die durch die Wiederkunft Jesu Christi ausgelöst werden. Wir kommen zum vierten Thema, über den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Dies ist ein Thema, das man gern ganz am Anfang betrachtet hätte, weil es uns so wichtig erscheint. Aber ich habe es bis zuletzt aufgehoben, weil ich das Thema Wiederkunft als solches zunächst einmal besprechen wollte, bevor wir solche Details erörtern. Aber jetzt sind wir soweit. Zunächst in einem ersten Abschnitt bespreche ich Zeitausdrücke, die die Bibel verwendet und mit unserem Thema zusammenhängen. Es gibt verschiedene solche Ausdrücke. Zum Beispiel gibt es den Ausdruck spätere Zeiten. Und vielleicht ist es gut an dieser Stelle, dass ich mir Zeit nehme, dass wir uns Zeit nehmen, die Bibel aufzuschlagen, damit sie kontrollieren können. 1. Timotheus 4. Es ist gut zu kontrollieren, ob die Übersetzung genau genug war. Hier ist der Ausdruck spätere Zeiten. Aber der Geist sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, oder in späteren Zeiten, etliche sich vom Glauben abwenden und irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen anhängen werden. Nicht letzten Zeiten, das wäre falsch. Hier steht nur spätere Zeiten. Was sind das für Zeiten? Diese Zeiten haben zunächst nichts mit der Wiederkunft zu tun. Es ist ein Ausdruck, der bald in die Verbindung mit der Wiederkunft Christi gebracht wird. Aber Paulus will einfach sagen, in Zeiten, die folgen, die auf sein Leben, auf seinen Dienst folgen, in Zeiten, die später sind als die gegenwärtige Zeit. Dann haben wir den Ausdruck, die letzten Zeiten. In 1. Petrus 1, Vers 20. 1. Petrus 1, Vers 20 heißt es, er war zuvor gekannt, vor Grundlegung der Welt, wurde aber geoffenbart in den letzten Zeiten euretwegen. Hier ist von dem Kommen Jesu in die Welt, von seiner Geburt in Bethlehem und seinem Dienst und seinem Einsatz am Kreuz in dieser Welt. Er war zuvor in der Ewigkeit gekannt, Gott hatte das alles geplant, vor Grundlegung der Welt sogar, aber wurde geoffenbart in den letzten Zeiten. Was sind das für letzte Zeiten? Das sind die letzten Zeiten der Weltgeschichte in Bezug auf die Grundlegung der Welt. Wenn die Uhr anfängt zu ticken, gleichsam die Weltzeitenuhr mit dem Grundlegen der Welt, mit der Erschaffung der Welt, dann ist sie jetzt in die Nähe von 12 gekommen, in den letzten Zeiten. Hier geht es darum, festzustellen, dass Jesus Christus gleichsam das Ende der Welt in die Welt bringt. Mit ihm kommt ein Ende der Weltgeschichte, schon mit seinem ersten Kommen. So, dann haben wir den Ausdruck, die letzten Tage. Die letzten Tage. Hier haben wir einige Stellen. Zuerst Apostelgeschichte 2, Vers 17. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es wird geschehen, hier wird Joel zitiert, in den letzten Tagen. Das ist eine auffallende Übersetzung von Joel, wo es wohl nur heißt, danach oder später. Aber der Heilige Geist hat Petrus hier geleitet und in der Wahl des Textes oder des Ausdruckes im Text, und er sagt in den letzten Tagen. Das heißt, Pfingsten ist in den letzten Tagen. Jesus ist gen Himmel gefahren und die letzten Tagen haben begonnen mit seinem Kommen in die Welt. Und jetzt ist man in dieser Zeit der letzten Tage der Weltgeschichte. Will man jetzt die Weltgeschichte mit einem Monat vergleichen, dann sind wir jetzt in den letzten Tagen des Monats. Wollten wir sie mit einer Woche vergleichen, dann könnte man vielleicht sagen, wäre man auch in den letzten Tagen, letzten zwei, vielleicht am allerletzten, je nachdem. 2. Timotheus 3, 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 8. Ich werde sie nicht alle lesen, aber Sie können den Text aufschlagen und ich will auf einiges aufmerksam machen. 2. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sich einstellen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben und so weiter. Jetzt kennzeichnet der Apostel diese letzten Tage. Aber wann sind sie? Du sollst zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sich einstellen werden. Paulus spricht von einem Zeitraum, der feststeht, die letzten Tage. Und innerhalb dieses Zeitraumes kommen Zeiten. Die letzten Tage sind der größere Zeitraum und in diesem Zeitraum treten dann schwere Zeiten auf. Und diese schweren Zeiten bespricht er jetzt. Aber sie sind zum Teil schon da. Lesen wir ab Vers 5. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber ihre Kraft. Und von solchen wende dich ab. Sie sind also jetzt schon gegenwärtig. Timotheus soll jetzt schon in diesen schweren Zeiten handeln. Und von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören Gegenwartsform. Die, die sich in die Häuser schleichen, das geschieht jetzt schon. Zur Lebzeit von Paulus, und schwache und törichte Frauen gefangen nehmen, die mit Sünden beschwert sind, von allerlei Begierden umgetrieben, die allezeit lernen und nie zur Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit kommen können. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen, Gegenwartsform, auch diese die Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denksinn verdorben worden ist, die die Probe hinsichtlich des Glaubens nicht bestehen. Also die letzten Zeiten sind in der Zeit von Paulus und Timotheus, diese letzten Tage. Hebräer Kapitel 1, Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte, Durch die Propheten redete er in diesen Tagen den Letzten zu uns durch Sohn, in Sohnform. In der Person des Sohnes hat er geredet. Aber in wann? In diesen Tagen, die die letzten sind. Die Tage, in denen Jesus in die Welt gekommen ist, in denen Gott durch seinen Sohn geredet hat, in denen der Hebräerschreiber lebt, die Leser, das sind jetzt bereits letzte Tage an der Weltuhr, in der Weltzeit der ganzen Weltgeschichte. Jakobus 5, Vers 3. Euer Gold und Silber ist vom Rost zerfressen, und ihr Rost wird euch zum Zeugnis sein, und Gift wird mit Rost, wie Rost euer Fleisch fressen, wie Feuer. Schätze häuftet ihr an in letzten Tagen. Das ist die Anklage des Jakobus. Es geziemt sich nicht, gegen Ende der Welt dann noch Schätze zu sammeln. Wir leben heute anders. Wir leben heute im Wissen, das Ende ist nahe. Es geziemt sich nicht, so zu tun, als würden wir hier ewig bleiben. Man hat sich auf die Wirklichkeit einzustellen. Wenn das Haus brennt, dann nicht erst noch alle Schätze, dann auch so tun, als ob das Haus noch lange stehen wird. Schätze häuftet ihr an in Tagen, die letzte Tage sind. Wenn Jakobus schreibt, sind es schon letzte Tage. Und jetzt der Ausdruck, der letzte Tag, der letzte Tag. Diesen Ausdruck hatten wir schon einmal in diesen Tagen. Er wird gern gebraucht von Jesus in Johannes Kapitel 6. Dort kommt er in einer Anzahl von Versen vor. Es ist der Tag, an dem die Auferstehung stattfindet. Das ist der Tag der Wiederkunft Jesu Christi und der Tag dessen, was damit ausgelöst wird. Dieser Tag ist ein langer Tag. Wenn Jesus von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten spricht. Und diese zwei Auferstehungen in einen Tag hineinlegt, dann denken wir an die ganze Zeit zwischen Entrückung, wo die Auferstehung stattfindet, und Ende des tausendjährigen Reiches, wo dann die zweite Auferstehung stattfindet. Mit anderen Worten, die ganze Zeit, die mit dem Kommen Jesu einsetzt, ist ein Tag, und zwar der letzte Tag. Weiterer Ausdruck, die letzte Stunde. Die letzte Stunde. 1. Johannes 2, Vers 18. Die Stelle brauchen Sie nicht aufzuschlagen. Da steht geschrieben, Kinder, es ist die letzte Stunde. Jetzt sind wir wieder in der Zeit zwischen Jesu erstem und Jesu zweitem Kommen. Diese ganze Zeit charakterisiert oder kennzeichnet Johannes mit letzte Stunde an der Uhr. Hier wird die Weltzeit mit einer Uhr verglichen. Ein weiterer Ausdruck ist die Enden der Weltzeiten. Die Enden der Weltzeiten. Diesen Ausdruck haben wir in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11 heißt es, in allem diesem, das jenen zur Zeit Mose widerfuhr, waren sie Bilder. Jene Leute sind Bilder für uns. Es wurde zu unserer Ermahnung geschrieben, bei denen die Enden der Weltzeiten angekommen sind. Hier übersetze ich Äon mit Weltzeit. Äon ist im Grunde nicht ein Zeitalter. Sowohl im Englischen als im Deutschen gibt es solche, die Äon oder Aeon besser im Griechischen mit Zeitalter, Age, übersetzen. Das ist zu genau. Das Wort Äon ist ein ungenauer Begriff. Es wäre zu stark mit Zeitalter zu übersetzen, denn Zeitalter ist doch ein ziemlich deutlicher Ausdruck. Wir sprechen von verschiedenen Zeitaltern gewisser Leute oder gewisser Abschnitte der Weltgeschichte. Während Aeon sehr unbestimmt sein kann, das Wort im Hebräischen, Olam, hat dieselbe Bedeutung. Es bedeutet einfach eine unübersichtlich lange Zeit. Ich werde bleiben im Hause des Herrn für viele Tage. Psalm 23. Auf unübersichtlich lange Zeit. Wenn das Wort dann verdoppelt wird oder in der Mehrzahl gebraucht wird, dann ist es einfach verstärkt. Das ist die Art im Hebräischen. So kann es dann für Ewigkeit gebraucht werden. Soviel ich weiß, hat es im Hebräischen kein Wort für Ewigkeit. Und ich weiß nicht, ob es ein solches im Hebräischen hat oder im Griechischen. Fällt mir jetzt wenigstens nicht ein. Im Neuen Testament übersetzt man das Hebräische manchmal sehr wörtlich. Und so haben wir Aeon nach dem hebräischen Vorbild in der Mehrzahl. Das soll uns aber nicht verleiten zu denken, wir hätten jetzt mehrere Zeitalter, aufeinander folgende Zeitalter. Nein, das will einfach zum betonen, es ist eine sehr lange Zeit. Zum Beispiel die Ewigkeit, unübersichtlich lang, unendlich, so drückt man sich aus. Hier gebraucht Paulus dieses Wort und sagt, die Enden der Weltzeiten. Das heißt, die Weltgeschichte ist eine sehr lange Geschichte. Und so gebraucht er den Plural. Enden kann heißen, dass es verschiedene Zeiten gibt, die als Ende betrachtet werden können. Einmal ist ja die ganze Zeit, die mit dem Kommen Jesu in die Welt beginnt, ein Ende. Aber dann ist auch die verhältnismäßig kurze Zeit vor Jesu Kommen ein Ende. Und dann ist das Ende tatsächlich sein Kommen selbst. So gibt es verschiedene Enden. Und Paulus sagt, wir leben jetzt in diesen Enden oder in diesen Zeiten der Weltgeschichte, wo das Ende begonnen hat. Dann lesen wir von Vollendung der Weltzeiten. Vollendung der Weltzeiten, Hebräer Kapitel 9, Vers 26. Hebräer 9, Vers 26, da es in dem Fall für ihn notwendig gewesen wäre, oftmals zu leiden, seit Grundlegung der Welt. Aber nun ist er einmal in der Vollendung der Weltzeiten erschienen. Vollendung der Weltzeiten. Das heißt, mit dem Kommen Jesu wird die Zeit der ersten Schöpfung voll. Sie kommt zum Ziel. Vollendung heißt auch ans Ziel bringen. Jesus bringt die Weltgeschichte mit ihren Weltzeiten, wieder wird sie als eine sehr lange Zeit beschrieben, die Zeit der ersten Schöpfung, als diese Zeit bringt er zum Ziel oder zur Vollendung. Und dann haben wir einen ähnlichen Ausdruck, nur dass Weltzeit jetzt in der Einzahl steht. Die Vollendung der Weltzeit. Ich nehme an, dass in Ihren Übersetzungen diese Nuancen nicht alle zum Ausdruck kommen. Hatten Sie in Hebräer 9, Vers 26 ein Wort, das in der Einzahl stand? Oder war es in der Mehrzahl? Ja? Zeitalter. Mhm. Das wäre dann Elberfelder, nehme ich an. Ja. Luther dürfte übersetzen einfach Welt, stimmt das? Ende der Welt, ja. Wir gehen zurück zu den Evangelien, und zwar zum Matthäusevangelium, wo mehrere Male der Ausdruck die Vollendung der Weltzeit, hier wird Jesus genau oder genauer und spricht von der Weltzeit, das heißt der Zeit der ersten Schöpfung. Ein Äon ist, wenn wir präzise formulieren wollen, ein Äon ist die Zeit einer Schöpfung. Es gibt zwei Schöpfungen. Die erste ist begrenzt, zeitlich und räumlich begrenzt. Da haben wir den ersten Äon. Die zweite Welt ist unbegrenzt. Matthäus 13. Matthäus 13, Verse 39 und 40. 39 und 40. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung der Weltzeit sein, des Äons. Also der Zeit der ersten Schöpfung. Diese Zeit bringt Jesus, dieses Ende, diese Vollendung, dieses Ziel. Vers 49. Also wird es in der Vollendung der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und so weiter. Wenn die erste Schöpfung zum Ende kommen soll, mit der Wiederkunft Jesu Christi, da sollte man mittels eines Wortes wie Zeitalter nicht zu genau die Zeiten einteilen wollen, wie man das in dieser berühmten Skizze von Ewigkeit zu Ewigkeit manchmal versucht. Matthäus 24, Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger, als man für sich war, zu ihm mit den Worten, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit? Wann wird das Ende der Welt kommen? Äon kann auch für Welt stehen, aber ich habe Weltzeit übersetzt. Schlachter, glaube ich, übersetzt genau so. Ich denke, das ist angemessen. Man kann aber auch durchaus Welt übersetzen, das Ende oder das Ziel der Weltgeschichte. Für die Jünger ist offenbar das Zeichen seiner Ankunft oder seiner Wiederkunft und das Ende der Welt ein Zeitpunkt. Und in der Tat ist es so. Die Wiederkunft bringt das Ziel der Weltgeschichte. Matthäus 28, Vers 20, der letzte Vers im Matthäus-Evangelium. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Weltzeit, bis zum Ende der Welt. Luther hat richtig übersetzt, wenn Jesus wiederkommt, beginnt das Ende der Welt. Nur müssen wir dann fragen, wie sieht das Ende der Welt aus? Es bleibt noch ein Ausdruck zu erwähnen, das Ende. Das Ende. Und dieses, ich werde noch eins, einen Ausdruck danach erwähnen, aber das ist eher ein Verwandter als ein Direkter in dieser Liste. Aber was die Zeitausdrücke betrifft, haben wir hier den Begriff das Ende. 1. Petrus 4, Vers 7, können Sie sich einfach merken, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen oder ist nahe gekommen. Hier ist wieder Ende im größeren Sinne gebraucht. Die Zeit, die mit dem ersten Kommen Jesu begonnen hat, ist für Petrus das Ende der Weltgeschichte. Jesus hat das Ende eingeleitet. Jetzt geht es bergab. Matthäus 24, Vers 6. Es steht euch aber bevor, zu hören von Kriegen und Gerüchten von Krieg. Gebt Acht, seid nicht beunruhigt, denn es muss alles geschehen. Jedoch ist es nicht das Ende. Hier wird Ende in einem anderen Sinne gebraucht. Es ist noch nicht das Ende. Wir wissen nicht genau, was Jesus meint. Kapitel 24, Verse 13 bis 15. Im selben Kapitel die Verse 13 bis 15. Wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Hier scheint Ende präziser zu sein. Bis zum Ende der Prüfung oder bis zur Rettung, die Jesus Christus bringt, der so lange ausharrt, als Gott uns prüfen will, bis dann die Lösung oder die Erlösung kommt. Vers 14, und diese gute Botschaft vom Königreich wird im ganzen Weltreich, im griechischen Ökumene, verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ende scheint hier eine kürzere Zeit zu sein, die vor der Wiederkunft Jesu Christi eintritt. Vers 15. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiligem Ort werdet stehen sehen, der Leser beachte es, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Jetzt ist das Ende da, die ganz kurze Zeit, bevor Jesus auf den Ölberg kommt. Daniel 11, Verse 35 und 40, Sie müssen nicht aufschlagen. Von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes, denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Ende dürfte hier wieder, ähnlich wie in Matthäus 13, Vers 14 und 15, die kurze Zeit, die Prüfungszeit vor der Wiederkunft Jesu Christi sein. Vers 40. Und zur Zeit des Endes, es ist also ein Zeitraum, zu dieser Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und so weiter. Kapitel 12, Vers 9, Daniel 12, 9. Und er sprach, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Dann sollen sie in Erfüllung gehen. Wahrscheinlich wieder eine relativ kurze Zeit vor der Wiederkunft Christi. Und jetzt ein letzter Ausdruck, der nicht ganz in diese Reihe passt, aber doch in dieser Verbindung immer wieder gebraucht wird und den es zu klären gilt. Der Begriff das Zeichen. Das Zeichen. Wir haben diesen Ausdruck mehrere Male in den Evangelien, zum Beispiel in Markus 13, wo von Zeichen der Vollendung oder des Endes ist. Markus 13, Vers 4, die Jünger kommen und fragen, was ist das Zeichen der Vollendung der Weltzeit oder Weltzeiten? Oder das Zeichen von der Zerstörung? Wann sollen diese Steine umgekippt werden? Wann soll hier alles flachgelegt werden? Was ist das Zeichen der Zerstörung Jerusalems? Oder was immer sie sich da gedacht haben. Ich nehme an, dass bei den Jüngern alles dieses zusammenfallen sollte. Und Jesus geht dann auf diese Frage ein, beantwortete sie nicht genauso, wie sie erwarteten, aber doch bis zur Zufriedenheit. Lukas 21, Vers 6 und 7. Lukas 21, Verse 6 und 7. Wann dieses geschieht, ist an die Zerstörung Jerusalems zu denken. Das Zeichen, wann dieses geschieht. Matthäus 24, Vers 3, Zeichen deines Kommens. Und in Vers 30, das erste war Vers 3, Zeichen deines Kommens. Und in Vers 30, Zeichen des Menschensohnes wird erscheinen. In Vers 30 ist nicht klar, im Griechischen, was gemeint ist. Im Griechischen kann der Westfall, der Genitiv, wie im Deutschen gebraucht werden als Westfall. Er kann aber auch etwas identifizieren, sodass wir im Deutschen übersetzen könnten, das heißt. Zum Beispiel könnte dann Jesus gesagt haben, dann wird erscheinen das Zeichen am Himmel, das heißt der Menschensohn. Das Zeichen wäre dann der Menschensohn selbst. Aber man könnte auch übersetzen das Zeichen vom Menschensohn, das er gibt, das also ankündigt, jetzt ist er bald da. Wir wissen nicht genau, was da gemeint ist. Die Ausleger tun sich hier auch schwer. Also das Wort Zeichen wird in verschiedene Verbindungen gebraucht. Nie aber heißt es Zeichen der Zeit, so wie wir es gebrauchen. Wir sprechen sehr gern von den Zeichen der Zeit. So gebraucht die Bibel dieses Wort, soviel ich weiß, nicht. Was wohl nicht heißt, dass wir nicht davon sprechen könnten. Aber wir müssten uns Rechenschaft geben, was wir genau meinen und nicht enttäuscht sein, wenn wir dann nicht ganz finden, was wir suchten. Also das waren gewisse Zeitausdrücke, die in Verbindung mit dem Gedanken der Zeit, des Zeitpunktes gebraucht werden. Ein zweiter Abschnitt. Hier wollen wir Aspekte besprechen, Aspekte des Zeitpunktes, die gewiss sind. Und dann als drittes will ich auf Aspekte eingehen, die ungewiss sind. Aspekte über den Zeitpunkt, die gewiss sind. Was wissen wir über den Zeitpunkt? Und dann, was wissen wir nicht? Also, was wissen wir über den Zeitpunkt? Was ist gewiss? Erstens, der Zeitpunkt ist Gott bekannt. Das wissen wir. Gott weiß genau, was er macht. Nichts überrascht ihn. Er hat alles im Griff und im Blickfeld. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Er sagte zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Fristen zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festsetzte. Der Vater hat das Recht, solche Zeiten festzusetzen. Und was er festgesetzt hat, hat er nicht vergessen. Wir vereinbaren Zeitpunkte und vergessen dann vielleicht, wann wir ausgemacht hatten, uns zu treffen. Aber Gott vergisst nicht. Er kennt den Zeitpunkt, den er festgesetzt hatte. Römer 13, 11 und 12. Und dieses beachtet, da ihr um die Zeit wisst, dass die Stunde da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, denn als wir glaubten, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Der Tag ist Gott bekannt Wir wissen ihn nicht, aber wir sollen demgemäß uns verhalten. Ein zweites ist gewiss, der Zeitpunkt liegt vor dem tausendjährigen Reich. Dieses im Gegensatz zu denen, die sagen, zuerst kommt das tausendjährige Reich und dann kommt die Wiederkunft Jesu Christi. Diese Lehre war einmal stärker vertreten. Sie hat heute wohl kaum Vertreter mehr, aber es gibt wohl noch immer einige hartnäckige Anhänger dieser Theorie. Es gilt also noch immer zu sagen, obwohl es für selbstverständlich gehalten werden dürfte, aber es muss immer wieder gesagt werden, der Zeitpunkt der Wiederkunft liegt vor dem Millennium. Offenbarung, hier keine spezifischen, ich will keine Texte lesen, ich will aber einige angeben. Die Kapitel 19 und 20 in der Offenbarung machen dieses deutlich. In Offenbarung 19 haben wir die Wiederkunft Christi und im Kapitel 20 das Tausendjahrreich und was damit zusammenhängt. Nun muss nicht gerade die textliche Folge, schon die chronologische Folge angeben. Aber in diesem Fall dürfen wir es so halten. Petrus spricht aber von einer chronologischen Folge in der Apostelgeschichte 3. Wir haben die Verse 19 bis 21 schon ein oder zweimal gelesen. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Da sagt Jesus, dass er wiederkommt und erst dann kommt die Wiederherstellung. Er kommt zur Wiederherstellung alles dessen, wovon die Propheten gesprochen hatten. Also diese Wiederherstellung, dieses messianische Königreich kommt nicht, bevor Jesus persönlich kommt. Und dann ein drittes, das gewiss ist, es liegt ein Zeitraum zwischen Auffahrt und Wiederkunft Jesu Christi. Zwischen Weggang und Rückkehr. Es liegt ein Zeitraum, ein gewisser Zeitraum dazwischen. Die Schrift macht dieses deutlich. Angedeutet wird dieses zum Beispiel in Matthäus Kapitel 25, da haben wir zwei Gleichnisse, das erste von den 10 Mädchen, die zur Hochzeit gehen. Als der Bräutigam verzog, da wird angedeutet, dass es eine längere Zeit geben könnte, die eintreten könnte zwischen bevor der Bräutigam kommt, bevor die Hochzeit beginnt. Im nächsten Gleichnis, nach langer Zeit kam dieser Herr wieder. Der Herr, der reiche Herr, der sein Gut seinen drei Sklaven anvertraut hatte. Nach langer Zeit kam dieser Herr wieder. Da deutet Jesus schon wieder an, oder deutet Jesus wieder an, dass die Zeit zwischen seinem Weggehen und Wiederkommen eine längere sein könnte. So, jetzt machen wir eine Pause.